Moin, moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und wie ich immer jetzt hier sagen muss, ich glaube die ganze Saison über wieder natürlich 100% weichspülfrei Scoop. Und da der Füllkrug auch so tolle Witze erzählt, bevor das Spiel losgeht, kann ich natürlich direkt auch einmal raushauen hier, damit ihr auch vor Lachen hoffentlich jetzt zu Tränen gerührt seid. Und zwar geht ein Pferd in die Bar. Fragt der Barkeeper, was ziehst du für ein langes Gesicht? In dem Sinne, Scoop, fangen wir mal an. 3:0-Sieg, so hast du auch getippt. Wie ist die Stimmung nach diesem fantastischen Sieg von Werder Bremen?
Ja, moin, lieber Sepp, morgen, liebe User. Also erstmal Punkt 1, das war natürlich für mich das Wichtigste, dass ich festhalten wollte, dass ich 3:0 getippt habe, weil ich ja mit meinen Tipps ganz, ganz selten recht habe. Also 3:0, ein rausgehauen und Tipp sogar. Okay, mit den 25 Torschüssen habe ich daneben gelegen, gehe ich ganz stark von außen. Ne, da brauchen wir, glaube ich, nicht in die Statistik rahmen. Da liege ich definitiv daneben. Vielleicht beide Mannschaften zusammen waren es 25 Torschüsse, weil man muss ja ganz ehrlich
Noch
sagen, so
nicht
ein
mal, nee.
richtig.
Noch
Von
nicht
dem
mal.
Matisse. Ja, es war nicht so ein prickelndes Bundesligaspiel. Das Wichtige war echt nur, dass wir souverän mit 3 Toren Unterschied gewonnen haben, dass wir auch relativ souverän schnell geführt haben mit 2:0, dass man in die Pause gehen konnte, wenn man mit 2:0 ja, dann das 3:0 nachgelegt hat. Und Sepp, da muss ich dich jetzt sofort mit ins Boot nehmen. Also, da scheiden sich ja echt die Geister an diesem Marvin Ducksch, ne? Du weißt selber, wie ich über den Mecker und so weiter und so fort. Aber den Freistoß macht er natürlich wieder genial. Also, da gibt es nichts anderes. Also, das ist schon, das macht nicht jeder, da den Ball unter die Mauer zu schießen. Er geht nicht zu den Kopfbällen gegen Frankfurt, hat da, glaube ich, 2 Ballkontakte in 90 Minuten. Aber für sowas muss man ihn natürlich als Werder-Fan dann feiern. Das kann man ja nichts anderes sagen. Oder was sagst du dazu? Der Freistoß war schon top, oder?
Ach ja, also ich kann ja zwei Meinungen sagen. Ja, Fanmeinung, ja, bin ich voll bei dir und verstehe auch, warum alle total, auch in den Interviews, wenn man sich danach zum Beispiel bei der Deichstube angehört, als die Fans interviewt wurden, alle ausflippen. Natürlich, wie du auch richtig hast, richtig cool. Trotz allem 3-0, jetzt nicht der entscheidende Treffer. Stuttgart schon interessanter, 2-0. Ich bleibe dabei, ist immer noch weiterhin kritisch mit ihm. Du hast natürlich jetzt keine Alternativen und du schleppst ihn immer wieder mal mit durch. Aber wenn er uns immer wieder jetzt überrascht und jetzt auch die Schlagzahl etwas erhöht, weil Stuttgart und jetzt das Spiel waren ja gar nicht so weit auseinander, kann man schon zufrieden sein. Ihr könnt ja eh aber das nicht mehr ändern, glaube ich, mit Ducksch. Da kann man uns jetzt vielleicht nochmal zwei, dreimal aufregen. Jetzt die letzten 12 Spieltage haben wir, glaube ich, noch. Ne? Aber ja, also sehr schönes Tor. Und man muss insgesamt sagen, jetzt packe ich mal hier wieder die objektive Brille an. Durchwachsenes Spiel, gerade aber auch am Anfang, 10 bis 20 Minuten noch gebraucht reinzukommen. So der erste bisschen torschussähnliches Thema ja auch von Bochum. Ich finde auch, wir haben ein bisschen Glück bei der Szene von Pieper und Hoffmann, wenn man sich das nochmal genauer anguckt. Ich habe jetzt nochmal eine Zusammenfassung jetzt auch heute nochmal angeschaut und der Kommentator sagt ja, auch das ist ein ganz leichter Kontakt. Also bei dieser Hintertorperspektive und wenn Füllkrug im Strafraum ist, hätten, glaube ich, viele Elfmeter gepfiffen. Also, ja, also es war jetzt kein brutales Wegziehen, bin ich ja dabei, aber sowas pfeift man auch halt schon mal öfters, ne?
Bin
Also,
ich hundertprozentig bei, bin ich
das
hundertprozentig bei dir.
war schon auf jeden Fall ein bisschen Glück. Oder auch vom Hoffmann dann relativ fair, dass er gesagt hat, der Kontakt war so gering, dass es kein Elfmeter war. Der hatte das ja, glaube ich, dann direkt angezeigt. Das ist halt ganz cool, war jetzt kein Böses, aber. Weiß er selber, wenn wir jetzt irgendwelche Spielszenen raussuchen würden, da gab es auch für uns dann schon mit wenig halt auch schon Elfmeter. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen unserer Lieblingsspieler, wie hieß der noch damals? Hasale, ja, ne?
Ja.
Schalke. Und ja, wie gesagt. Naja.
Und noch weiter, Entschuldigung, zum Spiel muss ich natürlich auch jeden User und dir natürlich auch nochmal aufs Butterbrot schmieren, wie man so schön im Ruhrpott sagt. Anthony Jung, ne? Totalausfall gegen Frankfurt, jeder wollte den schon weghaben. Ne?
Du
Und
auch.
ich auch, ich wollte es gerade sagen, ich auch. Aber jetzt natürlich hochmotiviert durch die Vertragsunterschrift gewinnt er das Kopfballduell gegen einen Mann, der 2,50 Meter groß ist. Das Kopfballduell muss er erstmal gewinnen. Und beim zweiten ist ja schon ein Uwe Bein-Gedenkpass, wie er den schön mit dem linken Fuß quer am 16er genau den Niklas Schmidt im Fuß spielt. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Sepp, ein super erster Kontakt von Niklas Schmidt. Da garantiere ich dir, das schafft nicht jeder aus unserer Mannschaft, den Ball so anzunehmen, dass er dann nur sofort den Schritt nach vorne macht und sofort das Tor erzielen kann. Und Riemann rechnet auch nicht damit, dass er ins kurze Eck schießt. Riemann hat bestimmt damit gerechnet, dass er ins lange Eck steht. Und da muss ich sagen, super vom Jungen gesehen, aber auch eine, muss man, weil für viele ist das eine Selbstverständlichkeit, für mich nicht. Also der erste Kontakt vom Schmidt, besser kannst du diesen Ball halt nicht annehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das sage ich dir, einige Leute aus unserer Mannschaft hätten den Ball nicht so angenommen. Deshalb passte das auch, super Vorlage Jung, super verarbeitet von Niklas Schmidt. Und 1-0. Bin ich natürlich froh, dass Fühler wieder getroffen hat. 14 Tore, Torschützenliste. Ich habe heute noch ein Interview mit ihm gelesen. Ihm ist das eigentlich egal mit dem Torschützenkönig, aber als Fan wäre es mal wieder nicht schlecht, wenn ein Werder-Spieler Torschützenkönig werden würde, sage ich jetzt mal so. Er hat jetzt 14, Nkoku von Leipzig 12 und Grifo von Freiburg auch 12. Die anderen beiden sind ja Mittelfeldspieler und Füllkrug ist ja immerhin Stürmer. Deshalb wäre es schon cool, wenn einer von Werder wieder Torschützenkönig werden würde. Aber sonst, wie gesagt, 3-0, du hast es gerade selber gehört, ich kann deine Worte nur wiederholen. Es war ein, ich will nicht sagen, stinklangweiliges Bundesligaspiel, bestimmt nicht. Aber es war nicht gerade hoher Qualität. Wir ziehen das Ding durch. Wieder zu Null, Sepp, wollte ich dich natürlich auch nochmal ansprechen. Da kannst du natürlich auch wieder stolz auf ein paar Blenker sein, dass wir zu Null gespielt haben.
Nein. Du weißt ganz allein, Leo Bittencourt verdienst, wieder rechter Verteidiger, spielen wir immer zu Null. Vorher noch angesprochen. Auch weil du das so schön gesagt hast, ich glaube, nach dem Nachbericht ja schon gesagt, ich auch selber, ja, wir stehen natürlich lustig da, wenn wir dann klar gewinnen gegen Bochum, dann ist das alles passé, ja. Gut, der Pavlenka, der hatte, wie gesagt, fast nichts zu tun. Aufs Tor waren wohl, glaube ich, nur 2 Torschüsse. X-Goals waren 0,89 zu 0,64, also aus unserer Sicht, aus Werder Sicht. Das heißt eigentlich ein 1:1 fast oder 1:0. Ja, es war. Du hast schon gesagt, ein stinknormales Spiel. Es war natürlich total wichtig. Du hast es aber ja vorher in dem Vorbericht ja schon erzählt mit der Auswärtsstatistik und so weiter. Die waren halt auch wirklich so, wie die Statistik das gesagt hat. Die lügt in diesem Fall nicht. Die waren auch erschreckend schwach, muss man ja sagen. Ja. Also ich hätte auch mehr erwartet, dass sie sich da nochmal reinhauen und eine gewisse Grundaggressivität haben. Aber das war jetzt auch ein sehr dankbarer Gegner, auch für natürlich auch für diese Position, wie dann zum Beispiel beim Leo, dass der wieder rechter Verteidiger spielen konnte. Vertändelt ja beim 2:0 vorher auch so halb bisschen wieder den Ball, holt ihn sich dann durch die Grätsche gut wieder und dann kommt der Jungpass dann rein zum Schmidt, der auch sehr gut vorher nochmal den Ball nach dem, ob es war ein Freistoß, dann da behauptet im Zweikampf. Also der legt sich ja so indirekt den so ein bisschen selber schon vor, durch die Vorarbeit. Hat mir natürlich auch gut gefallen. Da hat er auch ein, zwei Kabinettstückchen noch dabei. Du hast es ja auch angesprochen mit der Ballannahme. Es ist halt einfach technisch einer dieser Top-3-Spieler, wahrscheinlich mit Füllkrug und Weiser zusammen. Alle anderen sind dann technisch dann doch schon auf einem niedrigeren Niveau. Das ist schon richtig, richtig gut. Man schleppt halt immer so ein bisschen seine Laufschwäche und vermeintliche Zweikampfschwäche so ein bisschen durch. Aber bei der Art und Weise, wie er halt spielt, würde ich den immer, um jetzt auf meinem anderen Lieblingsspieler Duxch zu kommen, immer noch bevorzugen, weil dann schleppe ich lieber den mit als den Duxch halt vorne. Aber gut, das ist halt Sache des Trainers. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass er ein Tor gemacht hat. Und sehr interessant, das muss ich jetzt zum Ende meines Monologs noch sagen, Niklas Schmidt, die hat ja einen User nämlich in einem der Foren das mal aufgelistet. Jetzt geht es hier nur um sozusagen Scorerpunkte, Tore oder Vorlagen, bezogen auf die, auf die Spielzeit, die er gemacht hat. Und da liegt er vorne, der hat einen Scorerpunkt pro 332 Minuten. Danach Bittencourt, einen Punkt pro 478. Und am schlechtesten ist Groß, einer pro 1298 Minuten. Aber es ist auch wirklich erschreckend, wie wenig die Mittelfeldspieler an Tore schießen. Groß 1, Day 1, Bittencourt 2, Schmidt 2. Und Vorlagen nur der Schmied mal mit 3. Also, da ist wirklich, also es war ja auch drin, ne? Zu dem Zeitpunkt 1-0 hatte, glaube ich, Füllkrug 44% aller Tore geschossen von Werder. Das hat schon ein bisschen eine gewisse Abhängigkeit, ne?
Aber um bei der Statistik zu bleiben, wo du gerade so im Flow bist, ich muss natürlich, interessiert mich, brennt deine wichtige Statistik im Fußball, die es gibt, Laufleistung. Wie haben wir denn da ausgesehen?
Weißt du doch. Klar, so mehr gelaufen. Habe ich während des Spiels schon drauf geguckt.
Ja.
Wir sind knapp 3 Kilometer mehr gelaufen, nicht ganz, so 2,5, 2,7. Ja. So und während des Spiels war es auch schon immer vorne, ich glaube zur Halbzeit auch 2 Kilometer, ja.
Okay.
Es ist halt, es ist klar, es ist nicht ausschlaggebend, aber bei solchen Spielen, wir sind ja vorher wahnsinnig wenig gelaufen, 7 Kilometer waren das ja, glaube ich, zu wenig. Ja, laufen, es ist so einfach, Fußball ist so ein einfacher Sport, erstmal laufen. Und dann musst du halt ein bisschen die Zweikampfkämpfe, da sind wir jetzt auch gar nicht so toll, Da hatten wir jetzt hier 114 zu 111 Zweikämpfe für uns. Also eigentlich Pari und zwei Ecken. Ja. Und Bochum hatte gar keine Ecke.
Und, das ist natürlich auch selten.
Ja. Aber auch, weißt du, guck mal, so ein Spiel, auch, das ist, was manchmal ist die Statistik auch total komisch. Wir haben 3 gelbe Karten bekommen für das Spiel, wo ich dann manchmal denke, ja, aber da war ja eigentlich überhaupt nichts. Und bei manchen Spielen, Dortmund und so weiter, machen die dann eine gelbe Karte oder gar keine. Ne? Also ja. Irgendwie passt das mir manchmal irgendwie gar nicht in das rein. Oder Bayern München war es auch so, lässt dich abschlachten, holst dir die ganze Zeit keine gelbe Karte ab oder eine einzige nur. Also ganz komisches Verhältnis. Aber es war ja auch eine Rudelbildung so ein bisschen dabei und ja.
Aber apropos Laufleistung, wen ich noch namentlich erwähnen möchte hier, wenn wir gerade mal die Einzelkritik durchgehen, wir haben ja schon viele Namen genannt, möchte ich nochmal hervorheben den Amos Pieper. Sein Gegenspieler war ja der Afdi Ajay, der eigentlich eine richtige Bombe ist, der richtig zündet, der sauschnell ist. Aber gefühlt hat der Amos Pieper, glaube ich, keinen Zweikampf gegen den verloren. Okay, hat sich eine gelbe Karte einmal eingehandelt, wo er nicht hinterkam, hat er schlau gemacht. Aber sonst, finde ich, war er nie irgendwie der Stürmer, der richtig brandgefährlich für Bochum war. Und da muss ich natürlich auch ein Lob auf den Amos Pieper aussprechen. Und natürlich auch ein Hinweis an alle Werder-Fans, hier meine Geschichte bei Sky. Aktuell am Wochenende rausgekommen, geht es diesmal um Amos Pieper, 26 Minuten lang, was auch sehr interessant ist. Dann nächste Personalie, Niklas Füllkrug. Sepp, aber vor dem Tor Katastrophe, ne? Hat er ja auch selber im Interview nachher gesagt, dass er auch vor dem Tor, also jeder zweite Ball war ein Fehlpass, jeder Pass, den er gespielt hat, ist immer bei dem Bochumer gelandet. Aber ist ja egal, wenn er dann sein Tor macht, ist alles in Ordnung. Und wenn er dann noch Witze vor dem Spiel erzählt, also siehst du mal, wie wichtig dieser Mann auf jeden Fall ist. Also Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wichtig, das macht auch einen guten Bundesligaspieler aus, wenn du vorher scheiße spielst, aber du kriegst die erste Chance und machst ihn sofort weg. Das spricht halt für Qualität.
Ja, er hat aber auch richtig geil reingemacht, ne? Ja. Von der Bewegung her. Aber muss man natürlich auch sagen, was ist die Entstehung von dem Tor? Langer Ball Velkovic. Übrigens, Velkovic, 11 des Tages beim Kicker, ebenso jung, beide in der 11 des Tages beim Kicker, also recht gut. Kopfball jung, Tor Füllkrug. Wenn du natürlich das als Werder-Fan jetzt bekommst, so ein Gegentor, ne, da flippst du aber auch jetzt hier im Nachbericht komplett aus. Also sowas, das ist natürlich auch von der Verteidigung eine Katastrophe. Muss man ja so ehrlich gesagt sagen, das sind einfach so Bälle. Da kaum keinen Druck auf den Gegner. Velkovic, glaube ich, 5-6 Meter hinter der Mittellinie, macht den langen Ball. So entsteht das Tor. Das andere ist, ein Freistoß gewesen. Dann Niklas Schmidt, der sich gut durchsetzt und die Szene macht. Gut, und das andere war jetzt eine Standardsituation. Also was ich damit auch sagen will, um mal wieder bei den unschönen Themen zu sein, spielerisch, was natürlich jetzt vielleicht so eine schöne 2-3 Ballstaffetten angeht mit Torchancen und so, ist es natürlich jetzt auch wieder längere Zeit mau. Kann uns erstmal egal sein, solange die Punkte da sind, weil es ein Ergebnissport ist, Fußball, das ist ja das Wichtigste. Aber da machen wir natürlich jetzt auch nicht so wirklich so viel. Und muss sagen, der Ole Werner hat zwar nachher nochmal betont, warum er so spät gewechselt hat, aber für mich waren die Bochumer doch so schwach, trotz des Hinweises, dass sie mal auch irgendwie 2 Tore geschossen haben in 5 Minuten gegen Mainz, glaube ich. Da hätte man durchaus 10 Minuten vorher nochmal wechseln können, wäre meiner Meinung nach gewesen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da viel passiert bei dem Spiel.
Ich hätte gerne den Philipp ein bisschen eher gesehen. Ne? Den wechselt er auch erst wieder 2 Minuten vor Schluss an oder so. Ne? Also, der interessiert mich doch schon. Aber der hat bisher 3-mal wurde eingesetzt und noch 3-mal. Ich glaube, also 3 Spiele insgesamt hat er vielleicht 20 Minuten gespielt, glaube ich, wenn das hochkommt. Ne? Also, der wird immer ziemlich spät eingewechselt. Den hätte man, gerade bei einem Spielstand von 3-0, hätte man den eher bringen können. Da bin ich hundertprozentig bei.
Ja, zum Beispiel auch gerne mal als Duxch-Ersatz vorne, um das mal nochmal so zu testen. Da kann man ja auch sagen, dadurch verliert man ja auch die Ordnung nicht, oder? Also, da. Weiß ich jetzt nicht, dass du jetzt hinten nicht deine ganze Abwehr auswechselst oder im zentralen Mittelfeld. Okay, alles gut. Aber vorne, ja, ob da jetzt der Duxch nicht zum Zweikampf geht oder der Philipp nicht zum Zweikampf geht, ist ja auch egal. Also das spielt ist halt für das Spiel egal.
Ja. Nochmal zum 1-0 von Werder. Wie gesagt, du hast es ja gesagt, ganz einfach, langes Holz nach vorne. Jung gewinnt das Kopfballduell. Was noch für mich, okay, ein Abwehrspieler kann man auch mal ein Kopfballduell verlieren. Nur dann ist es entscheidend, wie frei der Füllkrug, da stehen 2 Bochumer, ne? Da stehen 2 Bochumer gegen Niklas Füllkrug. Wie gesagt, nochmal, das Kopfballspiel kann man mal verlieren, aber wie desolat dann die beiden Abwehrspieler von Bochum aussehen gegen den Füllkrug. Das geht ja gar nicht. Der Füllkrug hat ja Platz ohne Ende. Er kann sich noch hingucken, guckt nach links und rechts. Das sieht man sogar vorher noch, wie er links und rechts guckt, wo sind die Abwehrspieler. Und dann kann er sich noch quer in der Luft legen und das Tor machen. Also da sieht die Abwehr von Bochum, wie du schon gesagt hast, kriegen wir so ein Gegentor, flippen wir im Nachbericht aus. Da bin ich natürlich auch wieder hundertprozentig bei dir. Da sehen die beiden Bochumer Abwehrspieler amateurhaft aus. Ne?
Also von daher erstmal super gut, dass wir gewonnen haben. Ich will das jetzt auch nicht zu kritisch sagen, aber ihr wisst ja hier, das ist jetzt ja hier alles nicht so weich gespült wie bei anderen. Von daher müssen wir das auch mal erwähnen, ohne dem Bochum jetzt zu nahe zu treten, aber bei dem Spiel oder an dem Wochenende hätten wahrscheinlich die meisten Mannschaften gewonnen, weil die waren wirklich nicht auf dem Platz. Und da sieht es natürlich schwierig aus. Sie haben ja ihre Punkte auch dann zu Hause geholt. Auswärts ist natürlich da auch wirklich nichts zu holen. Aber nichtsdestotrotz muss jetzt erstmal gewinnen. Das war ganz wichtig. Jetzt so die Frage, 30 Punkte, schon ganz gut. Aber wir hatten ja gesagt, meine ich, wir müssen jetzt noch im März, ist ja glaube ich 17. März, dann das letzte Spiel vor der Länderspielpause, sollten wir dann schon auf meiner Meinung nach mindestens 32 Punkte irgendwie sein, weil danach kommen noch ein paar Spiele und man müsste dann ja, 32 sollte man schon haben, also zwei Unentschieden oder halt wenigstens eins noch gewinnen jetzt der nächsten drei Spiele.
Bin ich hundertprozentig bei dir heute auf der Arbeit oder auch schon am Wochenende mit Freunden und Bekannten, die haben mich alle schon gratuliert zum Klassenerhalt, jetzt seid ihr durch, ihr habt 30 Punkte. Da habe ich gesagt, Jungs, erinnert euch mal vor 2 Jahren, da hatten wir auch die 30 Punkte und alle dachten, wir sind durch. Ne? Also ich als Werder-Fan halt ganz schön die Füße still auf jeden Fall. Die 30 Punkte sagen noch gar nichts aus. Auf jeden Fall, es muss definitiv nachgelegt werden, wie du gesagt hast. Wir haben jetzt noch Augsburg, zu Hause Leverkusen und in Gladbach vor uns vor der Länderspielpause. Und euch Werder-Fans muss ich es nicht erzählen, die uns ständig zuhören. Augsburg auswärts ein Angstgegner. Abstiegssaison auch verloren, sagen und klanglos, davor verloren. Also da punkten wir fast gar nicht. Also da würde ich schon fast sagen, Sepp, bin ich vorm Spiel mit einem Punkt zufrieden. Dann das nächste Auswärtsspiel in Gladbach. Sepp, wir beiden zusammen im Stadion, freue ich mich natürlich wie ein kleines Kind auf Weihnachten auf diesen Tag, definitiv. Aber da müssen wir auch realistisch sein. Wie oft war ich schon in diesem Stadion und habe die Scooter-Tormusik nicht nur einmal oder zweimal gehört, sondern 4 oder 5 Mal gehört, dass wir da richtige Klatschen gekriegt haben. Da sehe ich es auch erstmal so, oh, wäre ich auch mit dem Punkt zufrieden. Okay, dann hätten wir die 32 und Leverkusen. Totale Wundertüte, oder? Einmal so, Monaco ausweist, kommen sie auf einmal noch weiter. Ja, durch Elfmeterschießen, aber im Hinspiel hast du schon gesagt, die sind weg. Dann spielen die das gestern in Freiburg super 1-1 und so weiter. Also von den 9 möglichen Punkten, Sepp, also 6 werden überragend. 6 werden sowas von überragend, was ich mir gar nicht vorstellen könnte. Richtig gut werden 4. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sepp, ich wäre auch schon mit 3 zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich bin bei der Leverkusen, glaube ich, zu Hause, so kommt auf den Tag an, auf unseren Tag und auf Leverkusen-Tag, da ist alles drin, von Niederlage bis halt Sieg. Augsburg, das wird interessant, das ist nochmal vielleicht auch so ein charakterliches Thema, aber ich habe ja auch oft gesagt, dass die Mannschaft nicht über den Kampf reinkommt ins Spiel und ich erwarte, dass die Augsburger den Rasen wieder umflügen werden, weil die haben jetzt auch wieder verloren. Auswärts, sie hängen halt unten noch wieder drin, obwohl sie ja ganz gut dastanden. Man muss ja auch sagen, die Schalke haben ja auch gewonnen. Da unten brennt ja natürlich doch noch ein bisschen der Baum. Gut, Augsburg der 24. Aber klar, ich meine, für die ist es auch interessant. 24, dann, falls sie gegen uns gewinnen, hätten sie 27, dann sind sie auch halt nah dran. Das ist alles noch nicht ganz durch. Ja, wenn du bei 36 Punkten wäre super, dann würde ich schon sagen, wenn wir die jetzt in den nächsten 3 Spielen dann hätten zusammen, dann wäre das für mich jetzt schon erledigt, das Thema. Dann könnte man auch vielleicht ein bisschen besser planen und andere Sachen nochmal diskutieren, aber jetzt müssen wir erstmal nochmal schauen, dass wir noch ein paar Punkte holen und am liebsten natürlich so viel es geht jetzt in den nächsten 3 Spielen. Man weiß ja nie, nach so einer Länderspielpause ist manchmal auch so ein kleiner Bruch her drin, wie es dann weitergeht, ne? Und wie du da halt dann deine Form wieder machst. Aber kann natürlich auch sehr positiv sein, solltest du es vielleicht auch 3-mal verlieren, können das natürlich dann auch wieder einen positiven Effekt geben, dass dann diese Länderspielpause kommt. Also hat alles für und wieder. Ihr wisst, Fußball ist ein Ergebnissport, ist ganz einfach. Wenn du Spiele gewinnst, ist alles gut. Wenn du Spiele verlierst, ist alles schlecht. So ist natürlich auch manchmal die Meinung. Und man muss sagen, die Mannschaft insgesamt finde ich doch immer wieder so Licht und Schatten. Ja, wir haben jetzt Veljkovic vorhin erwähnt, 11 des Tages sogar auch beim Kicker, fand ich auch gutes Spiel, hat natürlich auch Vorlagen dann mitgemacht. auch wieder souveräner, teilweise wieder ganz, ganz schlechte Spiele dabei. Wir haben den Duxch angesprochen, der immer mal wieder dieses richtig coolen Momente hat. Geiles Tor gegen Stuttgart, super Freistoß jetzt auch. Dann aber auch wieder abtaucht. Jung hat es ja auch angesprochen und so ist das immer ein doch sehr, ja, also wirklich ein Wellental, wo jetzt einzelne Spiele auch immer durchgehen. Gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, 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 gut, 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 wie auch immer, ne? Groß, dann kommt er wieder rein, spielt wieder gut, dann spielt er wieder zwei Spiele schlecht. Also wirklich sehr wenig konstant und man merkt es dann auch, dass das ist halt dann doch teilweise eine Wundertüte, was Werder macht. Gott sei Dank haben wir sehr viele Punkte geholt. Die Mannschaft scheint ja in sich jetzt auch, mindestens, das muss man ja sagen, doch auch durch den Aufstieg und jetzt auch die Saison deutlich gefestigter zu sein, als denke ich mal damals bei der Abstiegssaison. Da war auch einfach die Mannschaftshierarchie und das Gefüge, glaube ich, doch mal ein deutliches anderes. Ja, vielleicht sogar individuelle Klasse höher, aber da stimmt es dann einfach noch nicht so, in Anführungsstrichen.
Ich glaube auch jetzt ein komplett anderes Thema. Ich weiß gar nicht, ich habe es leider nicht auf dem Schirm, obwohl ich ja Werder-Statistiker vom Herrn bin. Aber in der Abstiegssaison war der Füllkrug nicht bei uns, ne? Der Füllkrug ist nicht mit uns abgestiegen, ne?
Doch, müsste sein, aber der fiel doch auch aus mit Kreuzbandriss.
Also, dann war das so, okay. Also ich finde ganz ehrlich, ein ganz wichtiger Faktor diese Saison ist echt Füllkrug, meiner Meinung nach. Und deshalb, schon alleine wegen dem glaube ich nicht, dass wir da absteigen werden, weil der reißt auf Deutsch gesagt auf jeden Fall in der Kabine das Maul auf, der wird ihn auf jeden Fall zusammenscheißen, wenn ihm irgendwas nicht passt. Hast du schon gesehen nach dem Frankfurt-Spiel, wie er sich da auf die Zunge beißen musste. Ich denke, intern wird er nicht auf die Zunge gebissen haben, da wird er schon seine Meinung geäußert haben als Führungsspieler. Macht er seine Tore, hat 14 Tore. Wir haben diesen Torjäger, der wahrscheinlich auch mal in schlechten Spielen dann da ist und auf einmal ein Kopfballtor macht. Ich glaube, eine ganz entscheidende Personalie in dieses Jahr im Abstiegskampf ist ein Füllkrug. Und ich glaube, dank ihm werden wir nicht absteigen. Das glaube ich nicht. Ja. Und wenn wir jetzt auch aus diesen drei Spielen, sage ich jetzt mal, keine Punkte holen, wir haben immer noch dann direkte Duelle gegen Hoffenheim, Entschuldigung, gegen Schalke, gegen Berlin. Ne, die kommen alle noch. Die muss er halt dann muss er halt die Spiele gewinnen. Also da müssen wir nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, scheiße, nein, da muss er halt gegen die Spiele gewinnen. Und das ist ja das Entscheidende. Guck dir die Tabellensituation an. Und deshalb steht Werder auch da, wo wir stehen. Gegen die unteren Mannschaften hast du immer gepunktet. Du hast gegen Schalke gewonnen, du hast gegen Hoffenheim gewonnen, du hast gegen Berlin gewonnen, du hast jetzt gegen Bochum gewonnen, du hast gegen Stuttgart gewonnen. Genau, und das ist ja das Entscheidende, dass du gegen die unteren Mannschaften alle gewinnst. Und dann wirst du auch mit dem Abstiegskampf nichts zu tun bekommen. Aber immer, wie gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. 5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, aber du hast vollkommen recht, dass es so ist. Und es gibt ja auch den schönen Spruch, die Tabelle lügt nicht und genau so ist es. Deswegen sind wir auf dem einstelligen Tabellenplatz und die anderen alle da, wo sie sind. Von daher ist es jetzt schon eine gute Sache. Ja, man kann ja einfach zufrieden sein. Es war kein Spektakel, aber wenn wir alle Spiele 3-0 so souverän gewinnen, jetzt bis zum Saisonende, ist alles okay. Ich brauche das Spektakel nicht. Das muss ja nicht immer sein. Oder von mir aus der Duxch, wenn er ab und zu dann die Freistoßtore schießt. Es ist ja auch wirklich ganz selten. Das ist natürlich, das muss man ja nochmal erwähnen, direkter Freistoß, irgendwie 4 Jahre her, glaube ich, gewesen. Pizarro damals noch. War ja damals, also in der guten Zeit ja auch immer eine Waffe. Naldo, ja, Diego, das war natürlich schon mal so, dass man auch nicht irgendwie jahrzehntelang auf ein direktes Freistoßtor gewartet hat, sondern dass ab und zu da auch mal ein paar Tore fallen. Weil das ist ja, also ich meine, sonst hast du Freistöße, du ziehst Fouls vor dem Strafraum, hast Freistoßchancen und machst nie ein Tor daraus. Das ist natürlich dann auch keine gute, ich sag jetzt mal, statistische Eigenschaft für eine Mannschaft. Ne? Kann man ja trainieren, weißt ja.
Erinnert dich an Slatko Junosovic, der hat in einer Saison, glaube ich, 5 Freistoßtore hintereinander gemacht. Da wusste schon immer, wenn der einen Freistoß hat, aus der Position 20, 25 Meter vom Tor ist wie ein Elfmeter, haben wir immer gesagt. Der hat damals, glaube ich, 5 direkte Freistöße hintereinander reingemacht, auf jeden Fall. Das war auch noch einer, der das konnte.
Ja. Ja, genau. Also schreibt gerne rein, wie ihr es empfunden habt. War es sehr gut von Werder? Ist die Euphorie jetzt da? Ist die Bremsung der Euphorie wie jetzt vielleicht bei uns, wo wir noch als Fan zwar euphorisch, vielleicht in der Analyse noch normal sind? Und wie sieht es aus? Vorfreude auf Augsburg, das wird nochmal ein richtiger Kracher. Das ist noch auch für die Mannschaft nochmal ein richtiges Zeichen, sich da durchzusetzen. Es könnte ein hitziges Spiel werden. Pieper steht dann ja schon bei 8 gelben Karten. Da ist, glaube ich, die 9. da demnächst drin. Und Füllkrug hat es ja auch zurückgehalten. Der ist ja noch auch mit 4 belastet. Und ja, freut uns auf jeden Fall, wenn wir wieder was von euch hören. In dem Sinne würde ich sagen, der Scoop macht den Rausschmeißer und wir Hören uns dann alle zum Vorbericht. Macht euch eine schöne Woche. Ciao.
Ja, mein Rauschmeister, das ist mal eine Frage an die User. Ich hoffe um rege Teilnahme für die Beantwortung der Frage. Was für ein Gefühl habt ihr? 3 Punkte zur Conference League, nach oben gucken, oder 11 Punkte zu Platz 16? Meiner Meinung ist, Ball flach halten. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Strand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.